Hallo miteinander und herzlich willkommen zur dieswöchigen Episode von Far Away. Es ist der 11. April. Schön, dass wir mit einem langen Ä starten. Das sorgt dafür, dass alle direkt aufmerksam und wach sind. Es ist der 11. April 2024. Wir haben so ungefähr 16 Uhr die Ecke in Kanada, in British Columbia, Vancouver. Es regnet, es ist relativ grau draußen, es sieht nicht wahnsinnig frühlingshaft aus, aber dennoch sitze ich hier, ich bin Julian, hallo, und nehme eine neue Folge von Far Away auf. Das könnte so in Richtung der 100. gehen jetzt, ich glaube wir sind so bei 97, 98 die Ecke, aber da ich ja eh keine speziellen Pläne für Episode 100 habe, ist das ja eigentlich auch relativ egal, also ich sage das immer nur, weil ich dann immer davon ausgehe, dass irgendjemand bestimmt ein Glas Sekt zur Hand nehmen wird oder mehrere, ein lange vorbereitetes Glas Sekt und es dann verzehren wird genüsslich, wenn ich dann sage, so, jetzt sind wir bei der 100, jetzt geht's los. Aber vielleicht stelle ich mir das ja auch falsch vor und vielleicht konsumiert ihr diesen Podcast alle völlig ohne Sekt oder immer mit Sekt. Also quasi so, dass es gar keinen Unterschied machen würde, wenn man jetzt einmal noch ein Glas Sekt extra trinkt auf die 100. Das weiß ich alles nicht. Was ich weiß, ist, wie meine Woche war. Sie war bisher relativ anstrengend, muss ich sagen. Es gab so einige Sachen, über die ich in diesem Rahmen jetzt eher nicht reden kann, die dafür gesorgt haben, dass relativ viel los war, relativ viel zu tun war. Aber das soll mich nicht davon abhalten, zumindest für ein paar Minuten, was heißt eine, ja, im unteren Drittel zweistellige Minutenzahl damit zu verbringen, hier zu erzählen, was denn so alles anstand, was alles ansteht und was alles anstehen wird. Ich denke, das ist genug der Einleitung. Wir gucken mal rein in die Sachen, die sich da zu ereignen im Begriff gewesen sind. Es ist ja mal interessant, wie man Dringlichkeiten unterschiedlich wahrnimmt, ne? Also zum Beispiel gibt es ja ganz viele Leute auf der Welt, zumindest zu viele Leute auf der Welt, die sagen, ach ja, unseren Lebensstandard ändern, unseren Lebenswandel ändern, weil das Klima irgendwie nicht so gut dran ist oder weil Leute in Armut leben oder hungern oder so oder fliehen müssen. Das ist ja nicht so dringend. Diese Dringlichkeit, die empfindet man erst, wenn man selber von diesem Wandel betroffen ist. Warum ich darüber rede, ihr habt vielleicht gerade mir zugehört und habe gedacht, ne, der klingt aber entspannt. In Wahrheit war es aber so, dass ich gerade einen wahnsinnig trockenen Keks gegessen hatte und eigentlich die ganze Zeit so am Rande des Hustenanfalls war und ganz genau wusste, dass ich das dann entweder irgendwie durchstehen muss oder einen neuen Take aufnehmen muss, was ich ja eigentlich prinzipiell nicht tue, außer in absoluten Ausnahmefällen. Insofern unterschiedliche Wahrnehmungen von Dringlichkeit. Ich habe mich gerade sehr gefreut, über die Gelegenheit ausgiebig husten zu dürfen. Und ihr konntet das, glaube ich, gar nicht so sehr hören. Ich habe es mir gerade nochmal angehört. Es klang nicht so dramatisch, wie ich dachte. Nun ja, jetzt ist es nicht mehr dringlich. Jetzt können wir zu den allgemeinen, es war wahrscheinlich auch völlig unangemessen, das jetzt mit Klimawandel, mit Hunger, mit Kriegen zu vergleichen. Aber ich glaube, damit wird übrigens der Punkt klar. Ich musste wirklich sehr dringend husten. Ja, damit können wir jetzt aber auch wieder zum Inhalt kommen. Und der Inhalt ist natürlich jetzt am Anfang dieser Folge, wie üblich, die Schlagzeile der Woche. Und British Columbia ist mal wieder sehr ernsthaft. CBC ist mal wieder sehr ernsthaft. Da neigen sie ja so ein bisschen zu. Es ist ja selten, dass man hier so die leichtere Kost in den Nachrichten hat. Es muss immer alles, um Leben und Tod muss es gehen. Es muss immer so dramatisch sein, traurig, bestürzend. Alles so Sachen, die ja, man hier gar nicht so gut benutzen kann. Also die nicht so geeignet sind einfach, um sie in diesem leichteren Format unterzubringen. Die schweren und tragischen Sachen, die kommen ja meistens erst im Rechtsthema der Woche zum Tragen. Später habe ich was Schönes, keine Sorge. Und deswegen musste ich ein bisschen schauen. Und das ist technisch gesehen vielleicht keine Schlagzeile, weil es ein Video ist. Aber es gibt eine Schlagzeile zum Video. Und damit fällt es unter meine Definition, die ich mir gerade ausgedacht habe. CBC, wie schon gesagt, Canadian Broadcasting Canadian und Center wahrscheinlich. Ich vergesse es jedes Mal wieder. Also ich denke immer, es müsste eigentlich Canadian Broadcasting Agency heißen, aber Agency fängt gar nicht mit C an. Vom heutigen Tage, vom Donnerstag, dem 11. April 2024, Und die Schlagzeile ist, Wesley Lawner, Basketball Grandma, goes viral on TikTok. Also eine Großmutter aus Wesley Lawner, die Basketball spielt, geht viral auf TikTok. TikTok ist ja die Plattform der Menschen, die nicht mehr bei Facebook sind, also allen außer mir. Und da findet ja die Jugend statt, sage ich mal. So drückt man das, glaube ich, aus. Die Jugend findet statt auf TikTok. Ich habe sehr viel TikTok gemacht diese Woche, weil ich hatte so ein paar Fälle zu bearbeiten, die sich mit auf TikTok bezogen haben, ohne zu viel zu erzählen. Also da ging es um so Streitigkeiten bezüglich persönlichkeitsrechtsverletzender TikTok-Videos. Keine Sorge, da hat das Rechtsthema der Woche überhaupt nichts mit zu tun. Also so gar nichts. Aber genau, deswegen habe ich relativ viel damit zu tun gehabt. Aber hier geht es um etwas ganz anderes, nämlich um eine Dame, die gerade 84 Jahre alt ist aktuell, Ende Mai 85 wird, Shirley Simpson. Und sie ist zur TikTok-Berühmtheit geworden, dank ihrer Enkelsöhne Hunter und Parker. Die haben nämlich gesagt, naja, also Oma, nachdem hier dein Mann gestorben ist, uns gefällt das nicht, wie es dir geht. Also du bist nicht so gut in Form, du siehst nicht mehr so fit aus und wir bringen dich jetzt in die WNBA, also in die Women's National Basketball Agency. Und ja, dementsprechend haben sie dann angefangen mit Training, weil ihr hat die Idee auch gefallen. Sie fand das super, so wieder ein bisschen in Form zu kommen, in Bewegung zu bleiben. Und ja, dann haben sie erstmal in Form gebracht. Sie meinte, sie konnte nicht dribbeln, sie konnte nicht werfen, sie konnte gar nichts. Aber inzwischen sieht das, wie man auf TikTok sehen kann, ganz, ganz anders aus. Und sie meint, sie genießt jede Minute davon und das ist alles super. Im Text steht noch, dass ihr Trash-Talk anscheinend auch sehr stark sein soll. Also was sie so zwischendurch erzählt, zwischen den Würfen und den Dribblings. Und naja, natürlich muss es alles einen wirtschaftlichen Sinn haben. Deswegen gibt es selbstverständlich eine Bekleidungsmarke, die ihre Enkelsöhne vertreiben. Nun ja, aber insgesamt ist es eine schöne Meldung und eine freundliche, fröhliche, lebensbejahende Meldung. Und deswegen ist es ideal. Die Aufnahmeuhr ist gerade eine Sekunde zurückgesprungen. Das war sehr irritierend. Also die läuft in verschiedene Richtungen gerade. Das ist irgendwie, das sollte nicht so sein. Eine Uhr sollte eigentlich immer nur in eine Richtung laufen. Wie dem auch sei, also falls ich zwischendurch rückwärts sprechen sollte oder ihr in der Zeit zurückreist oder so, tut es mir leid. Das liegt an Spotify, beziehungsweise an Anchor, beziehungsweise an wem auch immer. Also ja, eine fröhliche, schöne, lebensbejahende Meldung und wir müssen ja endlich mal zum Ende des Segments kommen. Ich habe noch Sachen vor. Das war die Schlagzeile der Woche. Die letzte Woche war ja auch meine letzte Woche mit 34 Jahren. Ich bin ja am Samstag 35 geworden, bin jetzt also auch offiziell kein Endzwanziger mehr. Das ist ein bisschen bedauerlich, aber am Ende, ja, irgendwann merkt man es ja eh nicht mehr so, ne? Also ob das jetzt 33, 34 oder 35 war, ja. Mir tun natürlich alle ZuhörerInnen leid, die schon 40 überschritten haben, sich vielleicht gar der 50 annähern oder auch darüber hinaus, wobei ich glaube, dann wird es auch wieder besser. Es ist tragisch, aber ja, es ist zumindest besser als die Alternative, sagen wir es so. Ne? Also es ist immer noch die beste Lösung und dementsprechend, ja, ich weiß auch nicht, wo ich damit hin will. Ich bin jedenfalls 35 geworden, erfolgreich. Das passiert aber eigentlich erst am Samstag, deswegen gehört das nicht so ganz in die Timeline dieses Podcasts. Muss aber gleichzeitig sagen, dass bis zum Samstag auch gar nicht so viel los war. Also nur so Kleinigkeiten irgendwie. Der Staat Kalifornien will irgendwie eine Steuernachzahlung von mir, die ich längst gezahlt habe. Also ich habe denen die Steuererklärung eingereicht, habe dann das Geld gezahlt und jetzt sagen sie, wir haben ihre Steuererklärung bekommen, sie müssen ja noch Geld zahlen. Und ich versuche jetzt gerade irgendwie einen Zugang zu denen zu finden, weil die haben natürlich nur so ein tolles E-Service-Portal und die Anmeldung funktioniert natürlich nicht, weil die Daten nicht mit der Datenbank übereinstimmen. Das ist alles Standard. Also wenn es um US-Steuern geht auf Bundesebene oder Bundesstaatsebene, es ist völlig normal, dass Portale zur Verfügung gestellt werden, in denen man sich nicht anmelden kann. Das gehört einfach zum Konzept. Und dass es natürlich auch keine anderen Kontaktmöglichkeiten gibt, außer Telefonnummern, die immer besetzt sind, und eines Chatbots, der einen eventuell irgendwann zum Chat mit irgendeinem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin weiterleitet, die dann nichts für einen tun können und sagen, man soll doch bitte anrufen oder sich im Portal anmelden. Das ist immer das Konzept. Ich glaube, ich werde einfach diese $160 oder $130 oder was es ist, ich glaube, ich werde jetzt einfach nicht zahlen und wenn die mich verhaften kommen, sage ich, ey, Entschuldigung, ich habe gezahlt. Hier. Ich denke, das ist ein guter Plan. Also, keine Ahnung. Hab ich keine Lust drauf. Und weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich es angehen soll. Also ist mir wirklich ein Rätsel. Die sind auch immer nur so bis 14 Uhr verfügbar. Das ist alles ganz rätselhaft. Und von 12 bis 14 Uhr ist Mittagspause, von 11 bis 12 Uhr ist Frühstückspause. Vorher gibt es Kaffee. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also es ist völlig unmöglich, die irgendwie zu erreichen und denen zu sagen, dass sie mein Geld schon haben, was sie ja eigentlich auch irgendwie wissen sollten. Ne? Wie dem auch sei. Übrigens hat mir der IRS neulich erklärt, warum sie mir eine Steuerrückzahlung geschickt haben. Also sie haben mir erst einen Brief mit einem Scheck geschickt letzten Monat und jetzt vor einer Woche kam ein Brief nochmal nach. Da haben sie reingeschrieben, ach so, ja, der Scheck war, weil sie haben eine Strafe für sich selber zu hoch berechnet und uns deswegen zu viel Geld überwiesen. Warum ich die Strafe zu hoch berechnet habe, haben sie mir jetzt noch nicht erklärt. Ich bin gespannt, vielleicht kommt da ja noch was. Aber irgendwie ist ja auch egal. Ich habe ja Geld bekommen, nicht ausgegeben. Deswegen ist eigentlich auch alles in Ordnung, soweit. Ja, letzte Woche, also ich habe nicht in den Geburtstag groß reingefeiert. Ich bin natürlich pünktlich um 9 ins Bett gegangen, wie stets Freitagabend. Und das war es dann auch. Nee, ach, keine Ahnung. Also ich habe ein bisschen gefeiert, aber das ist noch nicht dran, was ich gemacht habe an meinem Geburtstag. Und dementsprechend war es jetzt keine so spektakuläre Restwoche, die da hinter mir liegt. Wow. Das Rechtsthema der Woche. Da hatte ich diese Woche keinerlei Mitbestimmungsrechte, denn in genau dem Gebiet, in dem ich tätig bin, in genau dem Gebiet, wo ich jetzt auch verstärkt tätig sein will, mit Leitstern, Werbeblock, Leitstern, ihrem Consulting, Compliance Consulting Unternehmen. Ich muss den Slogan vielleicht noch ein bisschen verbessern. Also genau in dem Gebiet gab es nämlich eine ziemlich überraschende Entwicklung am Sonntag, konkret im Datenschutz und konkret im US-Datenschutzrecht. Es ist noch keine spruchreife Entwicklung, sondern es gab ein Gesetz, was vorgestellt wurde. Das ist erstmal an sich nicht spektakulär, aber das Erstaunliche daran ist, dass es ein gemeinsames Projekt, ein gemeinsames Gesetzesvorhaben von einer republikanischen Abgeordneten aus dem Repräsentantenhaus und einer Senatorin, einer demokratischen Senatorin war. Also es ist tatsächlich eine Gesetzgebung, die von VertreterInnen beider Parteien getragen wird und das ist schon eine Seltenheit, gerade auch in einem Wahljahr und ganz besonders in einem Wahljahr, das ja durchaus ein wenig aufgeheizt ist aufgrund der Situation, insbesondere der Republikaner. Das heißt, und Republikanerinnen. Das heißt, dieses Gesetz, dieser American Privacy Rights Act, wie er heißen soll, das ist vielleicht das bisher aussichtsreichste Bemühen darum, ein umfangreiches Gesetz, eine umfangreiche Regelung auf Bundesebene zu bekommen, was den Datenschutz für Consumer angeht, also was den Datenschutz für einfache BürgerInnen angeht, ähnlich wie es eben die Datenschutzgrundverordnung in der Europäischen Union macht. Wenn man sich diesen Gesetzesentwurf ansieht, was ich natürlich getan habe direkt am Sonntag, dann stellt man auch fest, es gibt durchaus einige Ähnlichkeiten, aber auch einige Unterschiede zur DSGVO. Die DSGVO zum Beispiel, die will ja im Prinzip für alles, was man mit Daten tut, irgendeine Form von Einwilligung oder Ähnlichem haben. Also es braucht jedes Mal eine Rechtsgrundlage, es gibt verschiedene Rechtsgrundlagen und die Einwilligung ist so das Grundprinzip, sage ich mal. Es ist nicht das Einzige, was man nehmen kann, es ist auch vielleicht praktisch nicht die Hauptsache. Aber die Grundidee ist, ich soll entscheiden dürfen, ob man meine Daten verarbeiten darf oder nicht. Und ich soll gefragt werden oder ich soll informiert werden. Das ist die Idee der DSGVO. Der sogenannte Opt-in-Ansatz. Opt-in heißt, man muss zustimmen. Demgegenüber steht der relativ amerikanische Opt-out-Ansatz. Das heißt, man wird informiert und wenn man was dagegen hat, kann man widersprechen. Ist ganz wichtig, das klingt auf den ersten Blick ein bisschen anders, aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass sind beides eigentlich Zustimmungslösungen. Die Frage ist nur, auf welche Weise die Zustimmung eingeholt wird. Also welchen Grad an Zustimmung man braucht. Ob Zustimmung schon heißt, dass man nicht widerspricht, oder ob Zustimmung eben heißt, ich muss informiert werden und muss explizit Ja sagen. Es geht also nicht darum, irgendwas ohne oder gegen die Zustimmung von jemandem zu tun, sondern es geht nur darum, wie wir gesellschaftlich Zustimmung verstehen. Das ist der wichtige Unterschied zwischen beiden Systemen. Der American Privacy Rights Act, der setzt im Wesentlichen auf Opt-out-Prozesse. Also es braucht im Wesentlichen in den meisten Fällen keine explizite Zustimmung. Es braucht aber Informationen und es braucht sehr umfassende Opt-out-Möglichkeiten. Das ist ein wichtiger Punkt. Andere wichtige Punkte sind die großen Streitthemen der bisherigen Entwürfe. Da geht es einmal um das Konzept der Federal Preemption, also der Unwirksammachung quasi von Gesetzen auf niedrigerer Ebene, auf Staatsebene. Und andererseits geht es um das Private Right of Action, also das subjektive Klagebefugnis, dass man also persönlich vorgehen kann, wenn es zu Rechtsverletzungen kommt und nicht nur der Staat vorgehen kann. Das sind die beiden großen Streitthemen gewesen. Federal Preemption ist so ein Lieblingsthema der RepublikanerInnen. Wenn nämlich ein Gesetz auf Bundesebene erlassen wird, dann kann, aber muss nicht, dieses Gesetz jegliches Recht in den Staaten unwirksam machen, in dem Bereich, in dem es tatsächlich angewandt wird. Es ist nun so, wir haben in insgesamt 12 Bundesstaaten aktuell tatsächlich umfangreiche Datenschutzgesetze inzwischen. Die sind teilweise strenger als der Gesetzesentwurf. Gerade in Kalifornien sind diese Gesetze eindeutig auch strenger, wenn sie denn Anwendung finden, als der Entwurf, der jetzt auf Bundesebene kommt. Und auch strengere Gesetze würden unwirksam gemacht. Das heißt, die Standards würden gesenkt, um einen gemeinsamen Standard zu erreichen. Das ist deswegen natürlich ein Lieblingsthema der RepublikanerInnen, weil es auch die wirtschaftsfreundlichere Partei ist von zwei sehr wirtschaftsfreundlichen Parteien in den USA. Ne? Also niedrigere Standards sind immer so ein republikanisches Ding. Andererseits muss man auch aus objektiver Perspektive sagen, gemeinsame Standards sind eventuell wichtiger als höhere Standards. Es hilft also eventuell auch den Betroffenen mehr, wenn es einen gemeinsamen Standard gibt, selbst wenn der gemeinsame Standard niedriger sein mag als ein alter Bundesstaatsstandard. Einfach deswegen, weil gemeinsame Standards eingehalten werden. Wenn es nur so Inseln von Standards gibt, wenn es nur so einzelne Staaten gibt, dann ist das Risiko viel höher, dass sich Leute nicht daran halten. Einfach, weil sie es nicht können auch. Ne? Also einfach, weil es unglaublich schwierig ist, irgendwie 12 verschiedene Bundesstaaten oder vielleicht am Ende auch 50 verschiedene Bundesstaaten und noch andere Rechtsordnungen außerhalb der USA zu navigieren und sich an allen Anforderungen irgendwie zu messen. Das ist einfach kompliziert. Und deswegen ist es immer besser, wenn man einen gemeinsamen Standard hat, wie es ja die DSGVO auch liefert. Die Stärke der DSGVO ist nicht so sehr, dass sie so drakonisch ist bei ihren Strafmaßnahmen oder so. Das ist hier in der Praxis gar nicht unbedingt. Sondern die Stärke der DSGVO ist, dass es einen Standard gibt, der unmittelbar für ganz Europa gilt. Das war vorher mit der Datenschutzrichtlinie ja auch nicht so. Da gab es halt diese Richtlinie und dann haben die Bundesstaaten die Mitgliedstaaten ihr eigenes Ding gemacht. Und das hat eben längst nicht so gut funktioniert, selbst wenn die Gesetze teilweise am Ende recht ähnlich waren. Aber es geht eben um diesen gemeinsamen Standard. Und ich glaube, das muss man den RepublikanerInnen an dieser Stelle ausnahmsweise, und das sage ich wirklich selten, mal zugutehalten, dass sie da vielleicht nicht ganz Unrecht haben. Ich bin kein Fan davon, Standards abzusenken, aber ich glaube, gemeinsame Standards sind das vielleicht wert. Auf der anderen Seite haben wir ein Lieblingsthema der DemokratInnen, und das ist dieses Private Right of Action, also dass eben nicht nur die Regierung ein Gesetz durchsetzen kann, sondern dass auch betroffene Personen direkt klagen können. Das ist unter der DSGVO nicht oder nur sehr eingeschränkt jedenfalls so. Also es gibt da Möglichkeiten, aber es ist generell das Grundmodell, dass die Behörden bei Verstößen vorgehen sollen. In dieser Hinsicht ist also der amerikanische Vorschlag sogar härter quasi als die DSGVO, denn in relativ vielen Fällen können Betroffene selbst klagen. Der Vorteil davon ist, dass die Aufmerksamkeit und das Interesse einfach höher sind in der Bevölkerung und man deswegen auch mehr daran interessiert sein muss, als Unternehmen diese Gesetze einzuhalten. Denn wenn man das nicht tut, dann hat man eventuell gleich 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 Klagen am Hals und das kann schnell teuer werden. Während die Regierung halt sagt, ja gut, kriegst du vielleicht eine Strafe, vielleicht kriegst du auch keine Strafe, hängt davon ab, was wir gerade zu tun haben. Das Interesse in der Regierung ist halt kein so persönliches. Man muss sich das so vorstellen, als hätte man plötzlich mehrere hundert Millionen von StaatsanwältInnen. Also so ein bisschen in die Richtung geht das. Ne? Die eben aber auch noch eigenes Interesse haben. Also quasi StaatsanwältInnen mit prozentualer Beteiligung an dem, was sie tun. Das ist eine Horrorvorstellung. Also stellt euch das mal vor, ihr lebt in einer Stadt nur aus StaatsanwältInnen, die auch noch irgendwie ein Kopfgeld bekommen, wenn sie euch festnehmen. Ich glaube nicht, dass ihr viel in Freiheit verbringen würdet. Also ne? So ist das Prinzip so ein bisschen. Und deswegen, also es geht nicht um Gier oder so, sondern es geht einfach darum, dass man die Verantwortung ein bisschen verteilt. Und das ist jetzt auch drin, wie gesagt, in diesem Gesetzesentwurf. Ansonsten wird die Umsetzung oder würde die Umsetzung, ist ja noch längst nicht verabschiedet, der FTC, der Federal Trade Commission, größtenteils obliegen, die auch bisher schon auf Bundesebene für den Datenschutz im Wesentlichen verantwortlich ist. Es gibt sehr viel mehr dazu zu sagen und ich werde das auch noch tun. Ich orientiere mich ja immer so an so einer Maximallänge von rund 10 Minuten für diese Rechtsthemen der Woche, denn ich glaube, danach wird es auch für die, die es jetzt noch nicht anstrengend finden, durchaus dann doch anstrengend, mir bei solchen Dingen zu folgen. Deswegen würde ich hier, wie sagt man so schön, einen Cut machen. Also ich würde quasi das hier jetzt erstmal abschließen. Ich behalte mir aber ausdrücklich vor, auf dieses Thema in Bälde zurückzukommen. Ich möchte da, glaube ich, noch ein bisschen drüber sprechen, über die anderen Sachen, die da so wichtig sind. Aber nicht heute. Also machen wir demnächst nochmal, wir besuchen das Thema demnächst nochmal und dann erzähle ich auch mehr darüber, wie die Erfolgsaussichten sind, wie die Diskussion seitdem so sich gestaltet hat in der Öffentlichkeit. Da gibt es nämlich auch viel zu sagen. Wir haben da noch viele Dinge zu bereden, glaube ich, in diesem Zusammenhang. Für heute soll es das aber gewesen sein mit dem Rechtsthema der Woche. Wie gesagt, stand dann am Samstag ein wenig Feierei an, auch wenn der Samstag nicht sehr feierlich begann, denn der erste Teil des Tages war mal wieder ein Live-Spiel des FC St. Pauli. Um 11:30 Uhr meiner Zeit, 20:30 Uhr deutscher Zeit gegen den Karlsruher SC. Es sieht ja inzwischen recht gut aus, also es sind noch, waren zu diesem Zeitpunkt noch 7 Spiele zu spielen und es ist ein ordentlicher Vorsprung vor den Nicht-Aufstiegsplätzen, also ich bin da recht optimistisch. Das Spiel am Samstag war aber leider ein Rückschlag. Das war eine Niederlage, ein 1:2 gegen den Karlsruher SC und es kam zustande unter sehr bedenklichen Umständen. Also ich bin ja selbst lange Jahre Schiri gewesen und so weiter und so fort. Und ich bin da sehr zurückhaltend, aber das war eine katastrophale Schiedsrichterleistung von einem Herrn Michael Bacher aus Bayern. Und das war nicht gut, was der so veranstaltet hat. Also es waren viele Kleinigkeiten am Anfang und dann ging es aber um diverse Elfmeter- oder Nicht-Elfmeter-Situationen und dann gab es eine kombinierte Szene aus einem nicht gegebenen Elfmeter, der dann zu einem Gegenangriff geführt hat und im Zuge dessen gab es eine gelb-rote Karte und wieder die zweite gelbe Karte war irgendwie wirklich einer. Also es gab keine Berührung, es gab keinen Foul eigentlich. Noch war das kein Elfmeter. Also es hätte einen Elfmeter geben müssen und die gelb-rote Karte wäre Quatsch gewesen. Dann läuft das Spiel halt ganz schnell in eine andere Richtung. Ne? Ich weiß, das kann im Realtempo passieren. Ich weiß nicht, warum das mit diesen Videogeschichten sein muss, wenn die solche Fehler nicht korrigieren können. Aber gut, ja, und viele andere Geschichten. Es hat ein bisschen mehr wehgetan als sonst, denn diesmal haben die anderen auch alle gepunktet, leider da oben. Aber es sieht natürlich trotzdem immer noch gut aus. Insofern muss man das abhaken. Also der Start in meinen Geburtstag war eher nicht so ganz optimal, sage ich mal. Ging dann aber besser weiter. Ich bin dann immer selber ins Stadion gegangen zu den Vancouver Whitecaps. Die haben ein Derby in Anführungsstrichen, in großen Anführungsstrichen gehabt gegen den Toronto FC. Und da gab es ein souveränes, ein schön anzuschauendes 4:0 und zwei Biere, die gut trinkbar waren. Und dann war ich noch verabredet zu Cocktails in Chinatown in so einer ja, japanisch angehauchten Cocktailbar, sag ich mal, die angeblich nach einem im Apothekendesign gehalten war, aber das habe ich, glaube ich, nur an einer Stelle gesehen. Also es gab ein Schild, glaube ich, das auf Apotheken hingewiesen hat. Das war es dann auch. Aber die Cocktails waren ganz hervorragend. Also wirklich ganz, ganz, ganz stark. Nicht ganz billig. Also auch so eher so im 20-Dollar-Bereich pro Stück. Aber schon das auch wert. Also ich habe, glaube ich, noch nie einen wirklich guten Cocktail mit einem toffigen Whisky, also im Outback 5 in dem Fall, getrunken bis zu dem Tag. Und das war tatsächlich ein gelungener Outback 5-basierter Cocktail. Der Outback 10 ist ja so mein Lieblingsscotch immer gewesen. Aber das ist halt auch schon ein Biest, ne? Das ist ein Monster an Rauchigkeit, an Torfigkeit. Muss man mögen. Und wenn man das dann eben schafft, das irgendwie diesen Geschmack, diesen doch sehr starken und überlagernden Geschmack zu harmonisieren, zu vereinen mit anderen Geschmacksrichtungen, die dann irgendwie diesen Cocktail zum schönen Gesamterlebnis machen, das finde ich schon erstaunlich und beeindruckend. Und das ist mir dann auch $20 pro Cocktail wert. Das sind ja auch nur 20 kanadische Dollar, muss man ja auch sagen. Also 15 Euro oder was, 13, 14 Euro, keine Ahnung. Damit sind wir dann auch schon wieder bei relativ normalen Cocktailpreisen. Es ist nur, es kommt mir immer so teuer vor wegen der Bezeichnung Dollar und ich denke dann immer an die US-Dollar, die ja doch deutlich mehr wert sind, aber so ist es dann ja nicht. Ja, das war schon der Abschluss von meinem Geburtstag und war insgesamt auch alles sehr, sehr, sehr nett. Der Sonntag war nicht so, also da musste ich die Cocktails dann wieder verdauen. Man ist ja jetzt, wie gesagt, keine Ende 20 mehr. Deswegen hat das ein bisschen gedauert. Aber ging schon alles irgendwie. Also ich habe schon schlimmere Geburtstagswochen erlebt. Zum Beispiel 2020, das war Mist. Aber ja, wir reden nicht über Pandemien. Wir reden seit Jahren nicht mehr über Pandemien. Wir haben in diesem Podcast sehr, sehr lange nicht mehr über Pandemien geredet. Und ich hoffe, das kann auch so bleiben. Ja, das war auch schon das Wochenende. Ich glaube, ich habe ein Segment übersprungen. Das hole ich jetzt nach. Es ist aber ohnehin Quatsch. Also warum ich das Rechtsthema der Woche auf den Freitag habe und dann irgendwie zwischen Samstag und Sonntag noch ein Segment und alles andere. Die Aufteilung ist völliger Unsinn. Es kommt noch daher, als ich alle 2 Minuten ein Segment hatte. Das habe ich ja nicht mehr, weil die meisten Segmente halt auch Quatsch waren. Also, muss man ja ganz ehrlich sagen. Entweder waren sie nicht lange durchzuhalten oder sie waren super uninteressant. Ich habe viel, viel erfolglos experimentiert im Zuge dieses Formats. Und ich glaube, man merkt, was Zukunft hat und was nicht. Und ich glaube, man merkt, was sich hält und was nicht. Und das hat auch immer Gründe. Naja. Wo wir in der letzten Woche schon bei Sportspielstätten waren, gibt es einen Ort der Woche im Doppelpack diesmal. Denn für die nächste Sportspielstätte muss ich 2 Orte erwähnen insgesamt. Und zwar, wir hatten ja letztes Mal Fußball und Canadian Football, den BC Place. Auf der anderen Seite der Straße, im Prinzip auf der anderen Seite von meiner Wohnung, befindet sich das Gegenstück vom Eishockey. Und das ist die Rogers Arena. Die Rogers Arena, die Vancouver Canucks beherbergt, die Vancouver Warriors, das ist Lacrosse. Und die Vancouver Titans, wie ich gerade erfahren habe, das ist die Overwatch-Liga, also E-Sports. Das war mir bisher aber nicht bekannt und werde ich auch in Zukunft wieder geflissentlich ignorieren. Jedenfalls, die Rogers Arena ist ein relativ neues Eishockeystadion, 1995 eröffnet, also nicht super neu, aber relativ neu. Und es wurde interessanterweise eröffnet im Zuge der Expansion der NBA im Jahre 1995. Denn damals wurden ja in Vancouver die Grizzlies gegründet als neues Basketball-Franchise. Das hat aber nur 6 Jahre gehalten. Heutzutage sind die Vancouver Grizzlies, nämlich die Memphis Grizzlies, sind also nach Tennessee gezogen. Und ja, das hat sich dann so, naja, das hat sich dann so ergeben im Zuge des NBA-Lockouts, also quasi. Ja, der Saisonverkürzung des quasi Streiks der NBA im Jahr 1998, 99 hat sich das so ergeben, dass das wohl nicht rentabel war. Haben zumindest die Eigentümer gesagt. Also die Zuschauerzahlen sind gesunken und dann, ja, haben die Eigentümer gesagt, wir verkaufen erstmal das Unternehmen, dem die Grizzlies gehören. Und dann hat der neue Eigentümer gesagt, ach, wir wollen lieber in die USA als nach Kanada. Hat es erst in St. Louis versucht, hat dann das Team wieder weiterverkauft, als es nicht geklappt hat. Und der dann dritte Eigentümer hat dann verschiedene Orte überlegt, ja, anzupeilen, wo das Team hingehen könnte. Nashville war im Gespräch, natürlich Las Vegas. Las Vegas ist immer vorne dabei, wenn es darum geht, anderen Städten die Sportteams zu klauen. New Orleans war dabei, San Diego war dabei. Und am Ende wurde es halt Memphis, Tennessee. Und dementsprechend waren dann ab 2001 die Vancouver Grizzlies aus dem neu gebauten Stadion der Rogers Arena auch schon wieder raus. Wer drin war, waren dafür die Vancouver Canucks, die wahrscheinlich das wichtigste Sportteam in der Stadt sind, was so die allgemeine Fanbasis angeht. Also die BC Lions, das Footballteam, sind schon auch wichtig und die Whitecaps, das Fußballteam, sind auch nicht unwichtig, aber ich glaube, so die breite Fanbasis in Kanada und gerade hier auch ist tatsächlich Hockey, beziehungsweise, wie man überall anders ja präzisierend sagen würde, Eishockey. Und die Canucks, die kommen eigentlich von einem anderen Ort. Die haben nämlich vorher gespielt im Pacific Coliseum. Das Pacific Coliseum, das habe ich tatsächlich kurz nach meiner Ankunft das erste Mal gesehen und wusste überhaupt nicht, was das ist. Das ist in der Nähe nämlich meines Hotels gewesen und da ist so eine Pferderennbahn und auf der anderen Seite ist so ein großes rundes Gebäude. Und ich dachte, ja, sieht aus nach Stadion, aber spielt hier irgendwer? Ich hab geschaut, nichts gefunden. Hab dann später erst gelernt, dass das halt ein verlassenes Stadion ist, also die verlassene Heimspielstätte. Angeblich ist es aber so, dass da teilweise noch Events stattfinden. Also es ist wohl so, dass das Pacific Coliseum auch für Konzerte genutzt wird und angeblich auch noch für andere Sachen. Weiß ich nicht. Das kann ich nicht so richtig beurteilen. Ich war noch nie da, aber ich habe es einfach von außen schon gesehen. Und genau, das wurde dann eben zugunsten der Rogers Arena verlassen. Die Rogers Arena ist ein relativ moderner Ort, also ein relativ modernes Stadion. Ist nicht sonderlich auffällig, aber ist schon ja, ganz, ganz schick von innen. Also ist auch nicht klein, hat irgendwie 20.000 Plätze so die Ecke, würde ich sagen. Ich habe irgendwo mal einen Artikel offen gehabt, einen Wikipedia-Artikel offen gehabt. Ich weiß nicht, ob ich ihn gerade. Ah, hier ist er. Ja, und hier stehen, ah ja, genau. Also ungefähr 20.000 Plätze. Für Basketball gäbe es sogar ein bisschen mehr als für Hockey, aber Basketball würde keiner mehr gespielt. Für Konzerte passen 19.000 Leute rein. Es ist auch tatsächlich so, dass größere Konzerte sich im Prinzip aufteilen auf dem DC Place und die Rogers Arena. Also eins von beiden ist es immer. Das heißt, ich habe immer maximal 5 Minuten zum zur Rogers Arena oder 2 Minuten zum DC Place zu laufen zu den großen Konzerten. Ja, und das war auch schon der Ort der Woche. Ja, und wie gesagt, alles, was ich über diese Woche sagen kann, ist eigentlich, dass sie sehr, ja, arbeitsreich ist in vielerlei Hinsicht. Ich habe viel zu tun. Ich habe gerade noch mit einer ehemaligen Kollegin gesprochen über die Zukunft von Leitstern. Sie hatte ein paar schöne Ideen, die ich vielleicht in die Tat umsetzen werde. Ich baue gerade so ein bisschen Landingpages und werde dann auch mal bald mit bezahlter Werbung wohl anfangen. Also Google Ads und so Geschichten, denn ganz ohne geht das wahrscheinlich alles nicht. Aber das steht alles noch in der Zukunft. Ich mache es das deswegen kurz, denn bisher ist tatsächlich noch nicht viel Erwähnenswertes passiert diese Woche. Ich habe gerade noch mal einen Flug nach San Francisco gebucht, das ist immer wieder schön. Und dann geht es im Mai ja auch wieder nach Deutschland. Das ist übrigens sehr schön, wenn man am Anfang der Episode von Klimawandel redet und am Ende der Episode davon, wo man überall so hinfliegt. Aber gut, ich weiß ja, dass das nicht hundertprozentig konsequent ist. Es ist natürlich nur ein bisschen schwierig, mit dem Boot oder mit anderen Verkehrsmitteln nach Europa zu kommen. Dem könnte man wiederum entgegenhalten, dass ich ja nicht in Nordamerika leben müsste. Das sind alles Argumente, die, sagen wir mal, so ihre Berechtigung haben. Ich mache das ja mit mir selber aus und lebe aktuell mit diesem moralischen Zwiespalt. Jedenfalls, genau, in San Francisco schaue ich nochmal vorbei. Das ist tatsächlich auch ein bisschen Networking und der Ausbau von diesem Projekt. Und dann gucken wir mal. Und ansonsten schaue ich jetzt schon aufs Wochenende, freue mich darauf. Meine Kanzlei ist morgen übers Wochenende dann in Karlsbad in Tschechien. Da konnte ich leider nicht mitkommen. Das ist zwar dann noch ein Wochen ein bisschen weit. Aber da wünsche ich auch sehr viel Spaß, falls mich jemand hört. Und boah, ansonsten hätten wir das. Ich denke, ja, viel mehr ist für diese Woche auch nicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch ein schönes Wochenende, habt eine schöne Woche gehabt, werdet eine schöne nächste Woche haben. Und wie ihr wisst, ist ja auf eins Verlass, wir hören voneinander.